Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 4. Mai 1923. Heute vor 100 Jahren begann vor einem französischen Militärgericht der Prozess gegen Gustav Krupp von Bohlen und Halbach. Ein Beitrag von Jutta Hofritz.
Vor dem Torweg lag rechts und links ein Knäuel übereinander gestürzter Menschen. Auf der Straße lagen sie in ihrem Blut, stöhnten und schrien. Und die Franzosen zogen über die Straße davon zur Stadt. Und es stellte sich heraus, dass 11 Kameraden tot geblieben waren. 2 andere starben noch in den folgenden Tagen.
So wird Betriebsrat Franz Müller später über das berichten, was sich eines Frühlingsmorgens im Jahr 1923 im Essener Stahlwerk der Firma Krupp zugetragen hat. Der Erste Weltkrieg liegt fast 5 Jahre zurück. Deutschland ist mit den Reparationszahlungen in Verzug. Deshalb sind im Januar 1923 Franzosen und Belgier ins Ruhrgebiet einmarschiert, um ersatzweise Kohle, Stahl und Maschinen zu requirieren. Die Ruhrindustrie stellt daraufhin mit Billigung der Politik die Produktion ein und wehrt sich gegen Beschlagnahmungen.
Es wurde beschlossen, die Sirenen zu ziehen. Das hatte man schon Wochen vorher bei Thyssen so gemacht und auch auf den Zechen. Das war das vereinbarte Zeichen. Die Arbeiter strömten dann zusammen und darauf waren die Franzosen bisher jedes Mal ohne Erfolg wieder abgezogen.
Doch im Kruppwerk eskaliert die Sache. Hunderte Arbeiter scharen sich um die französischen Soldaten. Es kommt zum Gedränge. Die Soldaten schießen in die Menge. 13 Arbeiter sterben. Als dann am 4. Mai 1923 in Verden ein französisches Militärgericht zusammentritt, geht ein Aufschrei durch Deutschland. Denn das Gericht will nicht die Schützen zur Rechenschaft ziehen, sondern bezichtigt die Krupp-Direktoren der Aufwiegelung. Und Firmenchef Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, der ursprünglich nur als Zeuge geladen war, wird gleich mit verurteilt.
Gegen mich wurde keinerlei im Einzelnen begründete Anklage erhoben. Das Urteil lautete mit einigen unwesentlichen Abstufungen auf je 15 Jahre Gefängnis und je 100 Millionen Mark Geldstrafe für die einzelnen Gefangenen.
Beklagt sich der Krupp-Chef später. 15 Jahre für einen Streit um 5 Laster.
In unerhörter Vertauschung der Rollen haben Verbrecher über ihre eigenen Opfer zu Gericht gesessen und ein Urteil gesprochen, das die erste Untat durch eine zweite verdecken soll. Die französische Justiz hat sich damit unverhüllt zur Dirne des französischen Militarismus erniedrigt,
lautet die wenig diplomatische Stellungnahme der Reichsregierung. Und der Kommentator des völkisch gesinnten Deutschen Tageblatts urteilt:
Frankreich will mit der Verurteilung, Einkerkerung und Unschädlichmachung Krupps nicht die Person an sich treffen. Es gilt das deutsche Rüstungszentrum, das weltberühmte Kruppsche Kanonenkönigtum, ein für allemal tödlich zu treffen.
Tatsächlich war Krupp zwischen 1914 und 1918 der wichtigste Lieferant der Armee von Kaiser Wilhelm II. Gewesen. Der Kaiser war dem Hause eng verbunden. So eng, dass böse Zungen behaupteten, er habe eine Ehe gestiftet, um nach dem plötzlichen Tod des Stahlunternehmers Friedrich Alfred Krupp ein Führungsvakuum in seiner Waffenschmiede zu verhindern. Fakt ist, dass die Konzernerbin Bertha Krupp 1906 einen Diplomaten namens Gustav von Bohlen und Halbach heiratete und der Kaiser fungierte als Trauzeuge. Doch nun ist der Krieg verloren. Und der Kaiser im Exil. Der Versailler Vertrag zwingt Krupp auf Friedensproduktion umzustellen und der Firmenchef, der sich seit der Hochzeit Gustav Krupp von Bohlen und Halbach nennen darf, muss mitsamt seinen Direktoren ins Gefängnis.
In der Nacht nach der Urteilsverkündung wurden wir unter schwerster Bewachung von einer Reihe von Panzerkampfwagen begleitet ins Zuchthaus auf der Ulmenhöhe in Düsseldorf verbracht.
Aber der Häftling ist ja gelernter Diplomat. Er schaltet seine ehemaligen Kollegen vom Auswärtigen Amt ein. Und die den Vatikan. Der Papst versucht seit einiger Zeit vergeblich im Ruhrkonflikt zu vermitteln. Diese Initiative aber hat Erfolg. Bald schon darf Krupp mit seinen Managern aus der Zelle in die Wohnung des Gefängnisdirektors umziehen. Und von den 15 Jahren, die man ihm aufgebrummt hat, wird er auch nur wenige Monate absitzen müssen. Als Kanzler Gustav Stresemann im September 1923 den Ruhrboykott beendet und der Krupp-Chef verspricht, künftig zu den Reparationen beizutragen, lässt man ihn gehen. Wenige Wochen später wird er aus der Haft entlassen.